Ich freue mich sehr, dass wir einen sehr schlauen Menschen heute unter uns haben.
Geht so. Nicht nur,
also auch ein Wissenschaftler, Hirnforscher, Neurowissenschaftler, leitet eine eigene Arbeitsgruppe an der Uni in Regensburg, Buchautor, Bestsellerautor. Wir haben gerade erzählt, auch wenn Herr Hitzelsberger das jetzt bescheiden das einordnen will, was Sie sehr ehrt, er hat ja Mut bewiesen.
Ja.
Was passiert im Gehirn, wenn jemand Mut aufbringen muss?
Also Mut ist tatsächlich etwas, was eine Gemeinschaftsleistung ist des Gehirns. Es gibt kein Zentrum, wo Mut alleine stattfindet. Das ist ganz, ganz viel beteiligt. Wenn wir mutige Entscheidungen treffen, so wie Thomas das gerade dargelegt hat, dann haben wir einerseits, bewältigen wir unsere Ängste, so diese Emotionszentren werden ganz klein.
Das heißt, man kann die klein halten?
Man kann die dadurch klein halten.
Okay.
Wo ich mutig entscheide, habe ich die Angst schon hinter mir. Hm. Zweitens, der Blick geht in die Zukunft. Mutige Entscheidung hat ganz, ganz viel mit dem Blick nach vorne zu tun. Was wird passieren? Und drittens werden, das können uns Studien schon zeigen, in dem Moment, wo ich entschieden habe, das mache ich jetzt, motorische Zentren angeworfen, die uns in so eine Grundspannung bringen.
Die sonst eher lahm waren.
Ja, genau. Mhm. Also Mut ist so etwas, was uns in eine Aufbruchsstimmung versetzt. Und dann machen wir es. Und das ist sozusagen dann auch etwas, was uns weiterbringt. Und was ich so bewegend fand, vielleicht darf ich das noch ergänzen, was du bewiesen hast und viele andere Frauen und Männer jeden Tag beweisen, ist, dass in der Tat, und das wissen wir wissenschaftlich, finde ich für unsere Gesellschaft einfach eine wichtige Botschaft, die meisten Dinge letztlich besser kommen, als man fürchtet. Das ist ganz wichtig, das kann man statistisch auch zeigen. Etwa 70-80% der Dinge entwickeln sich im Leben besser, als man denkt.
Ja, weißt du, diesen Satz, den du mir sagst, den Sie mir sagen, macht mich in gewisser Weise traurig, weil ich habe alte Menschen kennengelernt, die gesagt haben, hätte ich es bloß früher gesagt.
Genau.
Eine bestimmte Sache war jetzt gar nicht...
Ja.
Auf die sexuelle Orientierung hin, sondern Dinge, vor denen sie ein Leben lang davongelaufen sind oder versteckt gehalten haben. Ja.
Das heißt auch nicht, dass da draußen, das wissen wir ja, jeden Tag nicht Furchtbares passiert und dass uns Dinge missglücken. Nicht alles, es geht nicht um eine rosarote Sicht der Welt. Aber unsere Sorgen, dass sich alle pessimistischen Dinge erfüllen, das ist statistisch nicht gezeigt.
Das ist ein interessanter Satz, gerade jetzt.
Das kann man auch begründen, weil wir uns entweder mit Dingen arrangieren lernen oder weil wir Fähigkeiten entwickeln, die Probleme zu lösen. Mhm. Und diese beiden Dinge lassen die Zukunft oft viel besser sein, als wir es uns in den schlimmsten Träumen ausmalen. Und das zeigt ja, dass es hier auch so.
Aber ich glaube, man verrät kein Geheimnis, wenn man sagt, die meisten Menschen sind im Moment ziemlich bedrückt. Weil wo sie hingucken, ist es schlimm. Viele Leute schotten sich ab.
Mhm. Ja? Das ist auch das, was einem so leid tut. Ja,
ja, und Sie sagen, man kann trotzdem stark in herausfordernden Zeiten sein. So schreiben Sie es in Ihrem Buch. Ist das so eine Art Zweckoptimismus, dem man sich antrainieren kann? Oder sagen Sie als Wissenschaftler, es ist empirisch erwiesen, auch diese Zeit geht vorbei?
Das klingt so nüchtern, kalt drüber.
Gar nicht.
Also die Lebenserfahrung, das Beste, das Schönste ist an Wissenschaftlern, man denkt ja immer, ein Wissenschaftler lernt das meiste aus einem Labor oder von Papern. Aber ganz ehrlich, das meiste lerne ich von den lieben Menschen, die sich bei mir vorstellen, die mir ihre Geschichte erzählen. Und wenn man dann zurückschaut auf ihr Leben, dann zeigt sich, dass bei fast allen die Dinge, vor denen sie Angst hatten, wo sie schlaflose Nächte haben, es unterm Strich irgendwie besser ging als befürchtet. Das heißt, die Lebenserfahrung zeigt uns das noch viel stärker als die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft zeigt es uns auch. Und beides zusammen ist dann schon ein gutes Argument.
Ich glaube aber, dass wir natürlich auch die Hoffnung brauchen, dass es besser
natürlich
wird.
Natürlich, absolut.
Das ist etwas, was unseren Gesellschaften, finde ich, nicht abhanden kommen darf.
Nein.
Und
Aber umso mehr, finde ich, haben wir es doch verdient, dass wir immer wieder zurückschauen in den Rückspiegel und gucken, was wir, ich darf das mal so sagen, auch als Land alles schon geschafft haben. Wir haben doch allen Grund für Zuversicht. Wie oft hat man uns schon irgendwie nachgesagt, das schaffen wir nicht und wirtschaftlich geht es den Bach runter nach der Wiedervereinigung. Und wir haben es immer wieder geschafft und diesen Mut, den sollten wir uns nicht absprechen lassen.
Merken Sie sich, merken sollten Sie sich diesen Mann für die nächste SPD-Wählerinitiative
unbedingt. Also jedenfalls, wir brauchen da eine Orientierung, aber nicht nur für Wählerinitiativen, sondern fürs Land.
Ja, ich denke da gerade an Bernhard Vogel, mit dem ich mich natürlich beschäftigt habe im Vorfeld der Sendung. Und ich
die
weiß,
arme
Frau. Ich habe ein Buch gelesen. Und ich weiß, dass Sie sagen, in Ihrem Leben gab es ja viele Situationen, die wir in der Rückschau als ganz dramatisch bezeichnen würden. Sie haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Wir reden danach auch noch ausführlich drüber. Waren im Luftschutzkeller. Wirklich viele Dinge, wo wir heute sagen, wir kennen die aus dem Fernsehen, wir haben Angst, dass das rüberschwappt zu uns, aber bei Ihnen war es wirklich Realität. Und Sie sagen, wir haben das damals alles geschafft in der Rückschau, wir haben das hingekriegt. Und deswegen sind Sie auch zuversichtlich, dass die jetzigen Generationen auch die Probleme unserer Zeit lösen werden, denn Sie haben es mit Ihrer Generation damals auch geschafft.
Wäre das Jahr 1945 oder gar 647 erlebt hat, konnte nicht ahnen, dass dieselben Menschen auch noch erleben würden, dass Deutschland zu den wohlhabendsten Ländern der Welt gehören würde. Und diese Erfahrung, die wir nicht voraussehen konnten, wir hatten die Hoffnung, einigermaßen wieder ein Dach über den Kopf zu kriegen, aber nicht zu den wohlhabendsten Ländern der Welt zu gehören. Diese Voraussetzung war der Grund, uns anzustrengen. Mhm. Verstehen Sie, wir hätten ja damals mutlos alles liegen und stehen lassen können. Nein, unsere Mütter, die Väter waren im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft, unsere Mütter haben die Steine abgeklopft und haben dafür gesorgt, dass wenigstens wieder das Fenster eingesetzt werden konnte. Also die Schwierigkeit der Zeit war die Voraussetzung für den Mut, sie zu bestehen. Mhm. Und weil ich diese Erfahrung mitbringe, geht es mir heute darum, so oft das nur möglich ist, zu sagen, habt doch die jetzt verantwortliche Generation den Mut, mit den Schwierigkeiten von heute so fertig zu werden, wie wir mit den Schwierigkeiten von gestern fertig geworden sind. Stellt euch nicht mit herabhängenden Mundwinkeln an den Rand und beklagt die Schlechtigkeit der Zeiten, sondern engagiert euch und helft mit, dass wir die Schwierigkeiten von heute überwinden. Sie sind nicht größer als die von 1946. Sie sind wieder zu bewältigen, wenn genügend Leute anpassen. Mhm. Und dann kommen natürlich hinzu, und da bin ich sehr, sehr erfreut und erstaunt über die Demonstrationen der letzten Monate für Demokratie und Freiheit. Das hätte ich Deutschen nicht in diesem Umfang zugetraut. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Demokratie in Deutschland nicht nur sagt, jeder kann auf seine Weise selig werden, sondern dass die Demokratie davon abhängt, dass es Demokraten gibt.
Mhm. Okay.
Herr Professor Buschmann, alles, was Herr Vogel gesagt hat, klingt gut und ist auch gut. Aber erfahrungsgemäß ist es auch so, wenn jemand ganz dolle Kopfschmerzen hat, dann hilft ihm nicht der Verweis darauf, dass ein anderer gerade einen Gehirntumor hat. Also er leidet trotzdem. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass jeder Mensch schon mentales Immunsystem hat. Mhm. Wusste gar nicht, dass es das gibt?
Ja. Ja. In seinem Buch.
Nicht in Ihrem.
Nein. Ich oder Sie eher?
Ja, gut. Professor Busch, ich hab's verbockt.
Ja. Dann muss ich's nicht verteidigen.
Das war also für mich eine Entdeckung, dieses Wort. Und Sie schreiben aber auch, dass dieses Immunsystem geschwächt ist. Mhm. Wodurch? Und wie kriegt man es stärker?
Also unser mentales Immunsystem ist ein Sprachbild, mit dem ich erklären möchte, dass wir alle in uns ein mächtiges System haben, das uns jeden Tag gegen psychische Krankheitserreger schützt und verteidigt. Dazu gehören schlechte Gedanken, pessimistische Zukunftsprognosen, Ärger, manchmal auch Kränkungen. All das muss ja verdaut und verarbeitet werden.
Also all die Dinge, die nachts hochkommen, wenn man nicht schlafen
kann. Ja, auch tagsüber. Wir können ja auch in der Straßenbahn schwach von der Seite angeredet werden. Oder wir können uns streiten mit dem Ehepartner früh morgens. All das ist ja möglich und muss verarbeitet werden von unserem Gehirn. Und das leistet ein mentales Immunsystem. Und wir haben heute eine ganze Reihe von, ich sag mal, modernen Krankheitserregern, die nicht ganz schuldlos durch die Medien, aber auch durch viele andere Dinge, ständig an uns herangetragen werden.
Nennen Sie Beispiele.
Naja, negative Nachrichten, Schlagzeilen, diese Zukunftsprognosen, der Hass, der teilweise in der Sprache stattfindet. Das alles belastet Menschen. Und ich bemerke bei mir, deswegen habe ich das Buch Kopf hoch geschrieben, dass die Leute, die zu mir in die Institutsambulanz kommen, dünnhäutiger geworden sind, reizbarer. Bei vielen merkt man, dass die Zündschnur einfach so wahnsinnig kurz geworden ist. Mhm. Viele fühlen sich, sind aufgewühlt, haben Kopfkino, können nicht mehr abschalten oder schlafen.
Und was sagen Sie diesen Menschen?
Und das zeigt, dass dieses mentale
Immunsystem trainieren, dass das Immunsystem besser wird, indem sie sich abschotten und sagen, keine schlechten Nachrichten mehr? Oder was?
Nein,
ein Weg?
Den Nachrichten aus dem Weg zu gehen, macht keinen Sinn. Wir wollen ja informiert sein.
Da bin
sein.
Ich Ihnen sehr dankbar für diese Frage.
Nur deswegen habe ich es gesagt. Ja.
Nein, soll ja auch stimmen.
Ja, der stimmt auch. Also selbstverständlich, wir haben das Recht informiert, sondern es ist auch wichtig. Aber wir sind komplexe, empfindsame Wesen. Wir sind durchlässig für die Welt. Und wir müssen ein bisschen auf uns aufpassen und unser Gehirn ab und zu in Sicherheit bringen. Und dazu gehört, mit Medien und mit Nachrichten so umzugehen, dass wir zwar informiert bleiben, aber dass sie uns nicht schaden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir dieses mentale Immunsystem stärken können, indem wir beispielsweise bestimmte Zeiträume oder Orte am Tag bereithalten, wo wir nicht konsumieren Nachrichten, wo wir in einer Parallelwelt versinken, die uns gut tut, weil wir zum Beispiel handwerklich uns betätigen, weil wir uns mit lieben Menschen auseinandersetzen und das Handy mal wegstecken. Es gibt eine neue Studie, die gezeigt hat, dass bereits ab 7-mal Handy checken pro Tag die Wahrscheinlichkeit steigt, also wenn man Nachrichten konsumiert, dass man sie mit in den Schlaf nimmt.
Das ist schon erklärt relativ bei mir einiges. Aber Herr Busch, kann man das Gehirn auch überfordern, dadurch, dass man zu viel erlebt, zu viel liest, zu viel Wissen sich aneignen möchte?
Ja, also ich glaube...
Fragen Sie für sich selbst.
Das sind doch die besten Fragen. Ja,
ja, ich glaube,
was soll der Bundeskanzler erst denken?
Das stimmt,
ja. Ja, ich glaube, die Kunst heute im Umgang mit Informationen ist zu wissen, was ich weglassen kann. Das ist, glaube ich, viel
wichtiger. Ich erzähle nämlich eine Geschichte, von der Sie möglicherweise sagen, das gibt's gar nicht, aber ich habe sie erlebt und verbürge mich dafür.
Ja.
Ich war mit einem Freund vor etlichen Jahren bei einer Feier. Mhm. Und dann sind wir nicht betrunken weggegangen und haben uns ein Taxi gesucht. Und plötzlich fragt er mich, wo waren wir gerade? Und ich dachte, der nimmt mich auf den Arm. Bis ich merkte, der hatte überhaupt keine Erinnerung mehr an den ganzen Tag. Nichts, kein einziges Detail war mehr da.
Obwohl er nüchtern war.
Er ist kein großer Trinker. Er ist einer, der sich gerne festhält an antialkoholischen Getränken. Und wir waren wahnsinnig erschrocken, als wir merkten, es war leider kein Gag. In die Klinik gekommen, ist da über Nacht geblieben. Und am nächsten Morgen hat ihm ein Neurologe gesagt, ja, Sie müssen sich das so vorstellen, das ist wie eine Festplatte, die überlastet ist. Und die hat so einen Selbstreinigungsmechanismus. Er ist auch wieder, er hat sein Gedächtnis wiedergefunden, aber die 24 Stunden, dieses Loch von 24 Stunden ist geblieben. Also ich verbürge mich für die Geschichte, ich habe ihn ja begleitet, aber ist sowas möglich, denkbar?
Also der erste Tipp, schicken Sie ihn mal zu mir. Okay. Zweite, was ich dazu sagen will, also prinzipiell gibt es solche Filmrisse, aber ob sie ein Löschungsvorgang einer Festplatte sind, da wäre ich vorsichtig. Also ich sehe einfach leider sehr viele Menschen momentan, die überladen sind durch die vielen Mengen an Informationen. Wir müssen uns mal klar machen, dass ein Mensch bis ins 19. Jahrhundert etwa 75 Gigabyte an Daten in seinem ganzen Leben hier oben aufnahm. Das ist die Menge,
die heute... Das ist damals auch schon so gemessen worden.
Nein, heute. Das ist die Menge, die wir heute in zwei Tagen aufnehmen. Ja. Das ist eine unfassbare Menge. Und nicht jedem macht das was aus, nicht jedem schadet das. Aber labilere Menschen, die vielleicht sowieso einen starken Rucksack tragen müssen, die vielleicht sowieso Schwierigkeiten haben im Leben, Probleme in der Partnerschaft, im Job, die nehmen das mit, können abends nicht mehr abschalten, kommen abends nicht in den Schlaf. Und dann kann ein gesunder, nicht vollständiger, aber ein gesunder Informationsstopp kann hilfreich sein, damit sie erstmal wieder zu sich finden und sich fühlen und
also
spüren.
So ein temporäres Ausschalten.
Ganz genau, genau.
Und was er aber als Loch empfindet.
Ich kenne den Herrn nicht, mit dem
ich schicke ihn den gerne vorbei. Der ist völlig mit sich im Reinen, kluger Mensch, kreativer Mensch, amüsanter Mensch. Warum soll er das erfinden?
Es gibt einen sehr, sehr schönen, ich nehme das Begriff mal auf, Loch, das wir alle kennen, wenn wir Kopfkino haben. Und zwar dann, wenn wir uns handwerklich betätigen, Gartenarbeit machen, wenn wir kochen möglicherweise.
Ja. Ja, ja. Zander.
Genau.
Mehr Zander.
Ja, ja.
Nach Brandenburg.
Oder am Motorrad rumschrauben oder was immer uns Spaß macht, dann kennen wir alle, dass wir so in so einen Fließzustand kommen und alle Gedanken sind abgeschaltet. Mhm. Deswegen macht man auch bei vielen Patienten, die zum Beispiel in der Psychiatrie sind, Beschäftigungstherapie. Das ist kein Denksport, sondern es ist was mit den Händen. Es tut uns unheimlich gut. Wir finden da so eine Art Abschaltknopf. Das ist auch so ein Loch, wenn man so will, in das man mal in gesunder Weise hineinfällt, wenn man sich manuell betätigt.
Ich habe auch...
Also, Herr Professor, Sie sind Professor. Ich habe nur den Titel. Und deswegen muss man, was Sie sagen, sehr ernst nehmen. Glauben tue ich es Ihnen nicht.
Warum nicht? Warum nicht?
Weil es meiner Erfahrung nicht entspricht.
Was meinen Sie denn konkret?
Aber möglicherweise, weil Sie eben bedeutender sind, entdecken Sie Dinge bei mir, die ich nicht entdecke.
Also bedeutender als Sie bin ich schon mal gar nicht.
Wir haben gar nicht verstanden, was Sie ihm nicht glauben, Herr Vogel.
Alles.
Seine Theorie mit dem Nachts und Schlafen und Belasten und so weiter, das kann ich nicht bestätigen. Ich sage das hier nicht, um Sie in Frage zu stellen, sondern nur, um alle aufzufordern, zu prüfen, was Sie sagen, ob Sie dem zustimmen können.
Ja, also das finde ich erstmal prinzipiell sehr, sehr gut. Und ich lasse Ihnen auch Ihre Lebenserfahrung. Ich glaube Ihnen das auch. Aber da müssen Sie mir...
Herr Vogel ist übrigens 91 Jahre
alt. Ja, eben.
Da ist viel Lebenserfahrung. Von Sie haben mich auch gerade gefragt, wie alt Giovanni ist, zugeflüstert. Ja. 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 Also. Seid ihr recht. Und wie alt ist er? Wollte ich nicht so genau sagen.
Okay. 35.
Jetzt hängt sie sich und sagt, wie alt ich bin. Ne?
Ja, ja, wir halten immer zusammen, Giovanni.
Und du bist eine Bank. Also
seit 25 Jahren versuche ich Menschen zu helfen, die im Leben Schwierigkeiten haben. Und da gibt es natürlich viele, viele, viele verschiedene Ursachen. Ja. Aber eine davon ist ganz definitiv ein Gefühl von Verunsicherung, die sich einstellen kann im Leben, wenn entweder die Weltverhältnisse schwierig sind oder persönliche Probleme im Alltag bestehen, über die man sehr viel denkt. Grübeln kann krank machen. Und es freut mich riesig, dass Sie das nie erleben mussten.
Er ist auch noch Facharzt für Psychiatrie. Mhm.
Und ich freue mich riesig, dass Sie das nie erleben mussten. Aber gestehen Sie es mir zu, dass ich weiß, aus sehr, sehr vielen Therapiegesprächen, dass zu viel Denken uns krank macht. Der Mensch ist für so viel Denken nicht gemacht.
Wir können es leider nicht vertiefen, weil sonst kommen wir mit der Sendung.
Ich wollte
unbedingt vermeiden wollen, noch schneiden an der Sendung. Nein, das darf auf keinen Fall passieren. Ja. Schon gar nicht, wenn der Bundeskanzler hier sitzt. Aber ich muss Ihnen sagen, nach Lektüre dieses Buches, ich glaube Ihnen. Und da das jetzt der zweite Besuch ist und wir nicht alle Themen besprechen konnten, mich hat auch wahnsinnig interessiert, dass Liebe und Hass über dieselben Nervenbahnen gehen, was mir auch im Nachhinein einiges
erklärt.
Also wir freuen uns auf die Fortsetzung des Gesprächs. Erstmal ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.